Deutschlandfunk, Büchermarkt.
In dieser Woche gibt es im Büchermarkt und in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur einen Schwerpunkt KI und Literatur. Heute habe ich mit dem im vergangenen Jahr mit dem Günther-Anders-Preis für kritisches Denken ausgezeichneten Kultur- und Medienwissenschaftler Josef Vogel über den Zusammenhang von KI und Literaturkritik gesprochen und ihn zuerst gefragt, was ihm Literaturkritik überhaupt bedeutet.
Es sind zuverlässige Empfehlungen, die aber jetzt unbedingt nicht mit dem Tenor oder der Ausrichtung oder der Wertung der Kritik zu tun hat, sondern tatsächlich zunächst mal mit der Eröffnung eines bestimmten intellektuellen Universums. Und da ist meistens sogar die Zurückhaltung von bestimmten, wenn Sie so wollen, wertenden Aspekten einer gewissen Polemik etc., also eine Zurückhaltung auf diesem Gebiet eher von Vorteil.
Wir wissen ja jetzt, dass die künstliche Intelligenz in der Lage ist, Romane zu schreiben, Gedichte zu schreiben. Wenn wir jetzt überlegen, was für Auswirkungen eben künstliche Intelligenz auf Texte hat oder die Textproduktion, was für Auswirkungen können wir uns denn vorstellen, hat sie auf Literaturkritik?
Ja, zunächst mal, und das glaube ich, ist ja ein interessantes Spiel in diesen ganzen visionären Umgängen mit neuen Technologien, könnte man sagen, dass es auf der einen Seite produktive Enttäuschungen produziert. Das heißt also, es wird dazu führen, dass man Autorschaftskonzepte noch einmal unter neuen Bedingungen überdenkt, dass bestimmte Überschätzungen, die damit verbunden sind, vielleicht noch einmal reflektiert werden. Und auf der anderen Seite vielleicht auch eine gewisse Vorsicht in die im Augenblick sehr aufgeregt geführte Debatte einführt, nämlich eine gewisse Zurückhaltung gegenüber dem visionären Ton zu halten.
Wie wichtig ist denn die Persönlichkeit eines Kritikers für seine Kritiken oder für seinen Blick auf Literatur? Wenn wir jetzt mal überlegen, meinen Sie, wir könnten einen Chatbot füttern, schreib mir eine Rezension im Stile von Walter Benjamin oder schreib mir eine im Stile von Alfred Polger oder von Denis Scheck?
Also ich würde das Vertrauen in den Stil zuerst mal etwas befragen wollen. Und wenn Sie sich die grafischen, wenn man so will, Ergebnisse zur Produktion von Bildern im Stil von Raphael ansehen, dann werden sie relativ hart enttäuscht. Und insofern würde ich auch sagen, dass selbst der Begriff des Stils unter diesen Bedingungen eine überaus konservative Kategorie ist, wie vielleicht auch dieses ganze Projekt in dieser Hinsicht letztlich bestimmte konservative Kriterien abtastet. Wer ist der Autor? Wie schreibt der Autor? Wie bastelt er Subjekt und Prädikat zusammen? Also das heißt, hier befindet man sich in der Reproduktion von Konservativismen, die in letzter Konsequenz natürlich auch systemimmanent sind, weil natürlich diese Maschinen mit Wahrscheinlichkeitsoperationen umgehen. Das heißt, die haben großes Gedächtnis, größer als wir alle, und sie können Markov-Ketten sehr gut verwalten. Das heißt, den Übergang von einem Buchstaben zum anderen, von einem Wort zum anderen, von einem Satz zum anderen besser generieren, als das vielleicht ein Satiriker kann. Also müssen wir, glaube ich, in irgendeiner Weise unterstellen, dass wir es hier mit Realsatire zu tun haben.
Sie sagten jetzt gerade konservativ, ohne es zu werten. Oder werten Sie doch und sagen, wir müssen einfach in anderen Kategorien lernen zu denken und sagen, wir sprengen das System. Was aber, so habe ich Sie jetzt verstanden, die künstliche Intelligenz in Bezug auf eine Kritik nicht in der Lage ist.
Also lassen Sie mich anders formulieren. Also ich denke, in der langen Geschichte von Maschinenfantasien, ich würde sagen, spätestens seit dem 18. Jahrhundert geht man immer davon aus, dass diese Maschinen im günstigsten, im schlimmsten Fall den Menschen imitieren. Sie ahmen krächzende Singstimmen nach, sie tanzen vielleicht so gut wie eine mehr oder weniger professionelle Tänzerin und eventuell gibt es dann auch noch einen Schachspieler, der relativ gut zieht. Und interessant an diesen Technologien, also die, wenn man so will, seit mehr als 200 Jahren eine gewisse Heimsuchung darstellen, und zwar in erfreulicher wie in einer frostigen Art, dass diese Heimsuchungen eigentlich nach einer Sache befragt werden müssen, nämlich in welcher Weise sind sie selbst eine bestimmte Probe, ein bestimmter Test auf das, was der Mensch selbst ist. Das heißt also, es ging nicht einfach um die Perspektive darauf, werden wir überholt, werden wir vielleicht auch dominiert, werden uns kreative Kontinente abgeschnitten, sondern umgekehrt, in welcher Weise testen Leute wie wir, die sich Menschen nennen, mit solchen Technologien selbst. Und dann wird man beispielsweise feststellen, und das meinte ich mit konservativ, dass das, was sich künstliche Intelligenz nennt heute, im Grunde wenig anderes ist als das, was man seit Anfang des 20. Jahrhunderts in der Psychotechnik, dann in den Kognitionswissenschaften als Intelligenz überhaupt entwickelt hat. Das heißt also, bestimmte Kompetenzen, Kapazitäten, die in bestimmten Anwendungsbereichen eine Rolle spielten und etwa in Intelligenztests oder in Eignungstests dann ihr Anwendungsgebiet gefunden haben. Und diese Intelligenz war eigentlich immer schon in irgendeiner Weise künstlich und diese Künstlichkeit wird uns jetzt als eigenes Produkt gewissermaßen vorgehalten.
Wenn ich jetzt eine Einordnung haben möchte eines Textes, Sie hatten am Beginn unseres Gesprächs darüber gesprochen, dann würde ja im Prinzip künstliche Intelligenz, wenn das jetzt gut ausgestattet und gut gefüttert ist, reichen.
Wozu? Zu welchem Zweck?
Um zu erfahren, ist dieses Buch lesenswert, ist dieses Buch relevant, sollte ich mich dafür interessieren oder kann ich das außer Acht lassen?
Also ich glaube, künstliche Intelligenz in meinem sehr dilettantischen und provisorischen Verständnis kann bestimmte Dinge lösen, aber sie kann keine Probleme entdecken. Und also mit der Frage der Lösung von Problemen zum Beispiel fassen wir dieses Buch zusammen und gib vielleicht eine Wertung ab. Ist sie in irgendeiner Weise gut beschäftigt? Größeres Problem ist, zu herumliegenden Antworten und Lösungen eventuell ein noch nicht entdecktes Problem zu finden. Das wäre natürlich für eine Literaturkritik eine durchaus interessante Perspektive und deswegen würde ich sagen, ja, wenn es darum geht, Kurzzusammenfassungen zu bekommen, auf die Wertung würde ich verzichten, ist es effizient, genauso wie Übersetzungsprogramme effizient sind. Allerdings würde ich nicht mich darauf verlassen, dass hier eventuell etwas entdeckt wird, was nicht bereits in bestehenden Textspeichern vorgegeben ist.
Die Entdeckung eines Problems, das finde ich reizvoll. Damit überzeugen Sie mich total. Wie ist das mit Leidenschaft? Braucht eine Literaturkritik auch Leidenschaft?
Ach, es gibt so viel Leidenschaft, auch in den Netzen und so viel Erregung in den Netzen, dass ich glaube, das eine inzwischen sehr aufgeweichte Kategorie ist. Also Leidenschaft ist eine Sache, die können Maschinen haben. Also Maschinen können über Hyperkommunikation funktionieren. Maschinen können Schnellschussapparate bedienen. Maschinen können also überaus leidenschaftlich und das heißt also unter bestimmten Eskalationsbedingungen arbeiten und deswegen würde ich jetzt eine Kategorie dieser Art, glaube ich, nicht unbedingt privilegieren.
Dann würde ich sagen, warten wir ab, was uns die Literaturkritik der Zukunft zu bieten hat. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Vogel.